Heiliger. 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 Heiliger.
Heiliger.
Heiliger. Heiliger. Heiliger.
Heiliger. Heiliger. Du bist kein rechter Katholik. Du.
Ja, ja. Also Keller hat immer gesagt, zuerst kommen alle Heiligen und
jawohl.
Das Leben.
Jawohl. Ja. Das ist auch ein Programm. Ja. Unser Thema für heute Vormittag, wollen wir mal das heikle, das gewagte Wort des Apostels Paulus näher ansehen. Kolosser 2, eins ja noch. Was wir in ganz bestimmten Grundsätzen schon beachten durften, bei der Betrachtung des Fluches über Jericho, ein Erstgeborener muss geopfert werden bei der Grundlegung und ein Jüngster bei der Vollendung. Und wenn die unbarmherzigen Flüche anerkannt werden, und der eine mit seinem Erstgeborenen den Grund gelegt hat, dabei umgekommen ist, also um den Preis des Erstgeborenen, dann konnte ihn niemand mehr hindern, weiterzubauen. Wir haben gesehen, wie gewaltig da die Rechtsgrundlage ist für Gott selbst. Wenn ich das, was ich zum Verderben, zum Untergang, zur Zerstörung bestimmt habe, beschlossen habe, abgebrochen habe, und im nächsten Augenblick baue ich das einfach wieder auf, dann heißt das vor Gott, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar. Das, was ich zum Abbruch bestimmt mit einem Schwur und Fluch zur Vernichtung bestimmt habe, dann einfach wieder herstelle, stelle ich mich selber als Übertreter dar, meiner eigenen Rechts, mit Schwur festgestellten Rechtsgrundlage. Und haben dann gesehen, wie gerade hier der Jüngste, der dort die Tore der Vollendung eingehängt hat von Jericho, umgekommen ist und keinen geringeren nun darstellt, der Erstgeborene Christus, mit dem hat Gott, der lebendige Gott, den Grund gelegt, um den Preis seines erstgeborenen Sohnes hat er den Grund gelegt, sich unter diesen Fluch gestellt, der lebendige Gott in Christo Jesu. Dann haben wir gesehen, der Jüngste, Segub, der Überragende, Paulus, haben wir gesehen, 1. Korinther 12, letzter Vers, und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden, Hebräisch, mit Segub übereinstimmt. Und dann verstehen wir die wunderbare Offenbarung der Liebe Gottes, in den nächsten Worten in 1. Korinther 13. Und nun ist es dieser Segub, dieser von Gott auserwählte Jüngste der Brüder des Christus, der Zeit nach der Jüngste, vom Herrn erwählt, aber nicht zu den Zwölfen gezählt und nicht wie die Zwölf erwählt unter Gesetz und in Niedrigkeitsgestalt des Herrn, sondern nach seiner Verherrlichung erhöht, einen Namen erhalten, der über alle Namen ist. Von daher wird der Segub vom Überragenden berufen. weil er bereit war, mit Christus zu gleichem Tode und zu gleicher Verdammnis und zu gleicher Kreuzigung und zum gleichen Begrabenwerden identifiziert zu werden. Ganz gewaltige Zusammenhänge. Wir lesen jetzt Kolosser 1 von Vers 24 an. Es ist gut, von Vers 21 an zu lesen. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt. Wer ist versöhnt worden hier? Die angeredeten Kolosser. Warum betone ich das noch einmal? Weil es eine Lehre gibt, die sagt, Katalasso versöhnen. Das ist bedeutet eine einseitige Versöhnung. Und dann kennt das Griechische das Wort mit der Vorsilbe apo, katalasso. Das sei dann die gegenseitige Versöhnung. Nicht nur sei jetzt Gott zuerst versöhnt, einseitig, sondern jetzt sei die ganze Schöpfung auch noch versöhnt. Jetzt erst sei die Versöhnung vollkommen gemacht. Katastrophe. Merken wir etwas, was in der Lehre liegt? Das setzt ja voraus, dass unser Gott die längste Zeit unversöhnt gewesen sei. Ist das möglich? Er, der den Kosmos liebt, ohne Anfang und ohne Ende, sodass er seinen einzigen Sohn, jetzt haben wir es ja nicht, den Erstgeborenen, den Einzigen und dann zum Erstgeborenen geworden, ja, dahin gab, aus Liebe. Wer bedurfte der Versöhnung? Genau wie geschrieben steht. Das haben wir hier. Wir, die Erstlinge, hat Gott versöhnt. Waren wir Feinde? Haben wir gerade gelesen, nicht? Wer wurde auch noch, oder wer bedurfte auch noch der Versöhnung? Er hat die ganze Menschheit, alle Menschen versöhnt. Und was hat er auch noch versöhnt? Das ganze Weltall, den Kosmos. Schlagen wir einen zweiten Korintherbrief, gerade noch einmal die wunderbare Stelle auf. Kapitel 5, 2. Korinther. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns versöhnt hat mit sich selbst. Uns hat er versöhnt. Durch Christum. Und hat uns jetzt den Versöhnten den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich selbst versöhnen. Wer wurde versöhnt? Der Kosmos. Und wer hat das vollbracht? Gott hat die ganze Gesinnung des Kosmos ist der Feindschaft wider Gott. In in den verschiedenen Kategorien der Geschöpfe auf verschiedene Art. Es gibt Feinde Gottes, die aus Eifer für ihren Gott, aus Eifer für ihren Gott, ihrem Gott Herzeleid über Herzeleid bereiten. Ja, gibt's sowas.
Paulus.
Hä?
Paulus war einer. Ich höre die Lehre.
Ja, also Paulus, ja, an vorderster Stelle, ja, zuerst. Aber wo haben wir diese Aussage direkt? Hat David treue Kriegsmänner, Kriegsoberste gehabt? Ha, die eiferten für ihn drauf los, was Zeug hat, und jeder war bereit, sein Leben jederzeit für ihren geliebten David einzusetzen. Und was klagt David? Jetzt haben wir es. Mehrmals. Ihr Söhne der Zeruja, das waren alles Brüder, Söhne, die Mutter hieß Zeruja. Ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir, meine obersten Feldherren, die sich für mich einsetzen, eifern für mich, drauf los, was Zeug hält. Ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Einmal so, einmal so, einmal so. Und als David nicht zu trösten war, weil gerade Joab den Absalom getötet hat, trotz seinem Schonungsbefehl, nicht zu trösten war. Da kommt der Joab und sagt: Mein Herr David, jetzt ist aber höchste Zeit, dass er sich dem Volk wieder zeigt. Du liebst, die dich hassen, und hassest, die dich lieben. War auch ein bisschen ein Prophet. Aha. Kein Verständnis. Eifer für Gott gibt es solche, aber nicht nach Erkenntnis, und die bereiten ihm Herzeleid über Herzeleid. Die heiligen Engel das Gesetz anordnen, wieder im Vordergrund. Und sind insofern Feinde Gottes, ob sie das gar nicht wollen, ne? Bereiten ihm Herzeleid über Herzeleid. Ja. Ein Dienst der Verdammnis und des Todes. Ja.
Und es gibt Gläubige, die das dann weggehen.
Auch, ja. So. Also bitte, wir sind versöhnt, das All der des Kosmos ist versöhnt und alle Menschen sind versöhnt. Gott selber, der das Böse gar nicht zurechnet und allen im ganzen Welt all ihre Übertretungen nicht zurechnet, war der je auch nur eine Spur unversöhnt? Ist in dieser Liebe, 1. Korinther 13, auch nur ein Restchen, ein Wurzelspitzelchen von Bitterkeit? Sie lässt sich nicht erbittern. Rechnet das Böse nicht so. Allen Geschöpfen rechnet er ihre Übertretungen alle nicht so. Aber nur, das ist eben, da haben wir ein ganz konzentriertes Beispiel für die Worte des Propheten Jeremia, also Gottes durch Jeremia. Das sagte er zu den Leuten in Zion und in Jerusalem. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so viel die Himmel höher sind als die Erde, nicht? So viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Und ganz anders. Ganz anders. Kolosser 1. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Er sagt, jetzt freue ich mich. Dürfte voraussetzen, dass das nicht von Anfang an so gewesen ist. Sondern erst in dem Maße, wie ihm klar geworden ist, nicht nur unser Leib ist schon ein Tempel des Heiligen Geistes geworden, oder eine Hütte des Heiligen Geistes geworden, sondern mein Leib ist schon ein Glied am Leibe des Christus, mein alter Mensch, mein fleisches Mensch. So vollkommen ist die neue Rechtslage aufgrund von Golgatha, dass vorerst die vor Grundlegung der Welt Auserwählten zu Gliedern des Herrlichkeitsleibes des Christus bestimmten Menschen mit Christus, dem Gekreuzigten, dem Gestorbenen, Begrabenen, von Gott identifiziert worden sind. Wenn unser alter Mensch oder da unser alter Mensch nach göttlicher Gerechtigkeit und Verfügung und Realität am Kreuze hin mit Christus hin da das Lamm Gottes am Kreuz, wir auch bitte, der alte Mensch. Was ist dann unser alter Mensch auch schon mit Christus? Lamm Gottes. Aha. Nichts zu machen. Was haben wir gelernt diese Tage? Was zerstören wir in erster Linie als Kriegsleute Jesu Christi? Jede Vernunftfestung, die sich jetzt da meldet, wir sitzen ja da, der alte Mensch, und der soll schon begraben sein. Ist ja blöd, sagt er da. Und der Geist Gottes sagt, du bist blöd. Ne?
Aha. Kommt etwas Feines in den Sinn. Emil, erhörst du dich mit mir? Sprüche, ich glaube, 30 herum.
Ja, ja.
Aha. Hm. Du, ich darf gerade sagen, der Emil Weber, deshalb habe ich ihn angepeilt, der hat mir mal angerufen, du, Arthur, könntest du einspringen für einen Bruder, der sich gerade kürzlich abgesagt hat, für eine große Versammlung in Stuttgart?
Eine große Persönlichkeit.
Hat abgesagt, ja. Und da ich gerade frei war, hab ich dann zugesagt. Und dann wusste ich, jetzt komme ich in eine größere Versammlung, wo die meisten mich noch nicht kennen. Fast alle, wenige unserer Brüder waren da. Und dann hat Gott mir, ja, darf ich sagen, die witzige Idee gegeben, mich vorzustellen. Nicht? Das gehört sich ja, wenn man als Neuling mal da vorne steht. Dann,
ja, soll, der war der Herr Professor angemeldet, das ist jetzt kommt der arme Erdung.
Ja. Was? Fahr nur so weiter. Dann habe ich ungefähr so begonnen, ich weiß nicht mehr, liebe Geschwister, liebe Freunde, da ich nun Ersatzmann bin, darf ich mich zuerst vorstellen. Jawohl, und zwar wie folgt. Fürwahr, tatsächlich heißt das, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Erstens. Zweitens, und Menschenverstand habe ich nicht. Und drittens, Weisheit habe ich nicht gelernt. Da war natürlich alles. Ne? Die meisten haben das Wort gar nicht gekannt, ne? Dass da in Sprüche 30 steht. Ne? Aber in dem Moment war die ganze Versammlung in Hochspannung. Ja, also entweder stimmt es bei dem davon nicht ganz, oder? Also, so.
Hat keiner den Saal verlassen?
Nein.
Gegenteil. Was? Gegenteil.
Soll ich Ende sagen? Wo er wohl hat gesprochen, sein Vortrag, da vorne liegt er, die Realität der Bibel soll wahr. Wir haben es ein bisschen umgekehrt.
Ach so, ja. Ja, ja. Ja, das Thema war, ist die Bibel Gottes Wort?
Ja. Ja. Und nach der Versammlung, nachdem Professor hätte sprechen sollen, kamen Männer zu mir, gestandene Männer mit Tränen in den Augen, und haben gesagt, Herr Weber,
Warum haben Sie uns das bisher vorbehalten, eine solche Verkündigung? Ja. Da war ich halt so gerechtfertigt. Und er noch mal besser hat absagen müssen, dass er wohl hier gehen konnte, und zwar aus seinem vollen Herzen heraus. Das war zwar allerdings das Ende, dass ich da weitermachen konnte, weil es sich um die, ja, soll ich sagen, Versöhnung des Alls gehandelt hat. Das war der Ausgangspunkt. Ja. Aber wir waren gespannt, ich kann Ihnen sagen, ich war ja selber in einer Spannung. Ich kann
Ihnen ja,
so erzählen. Ja. 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 Ich denke, das war in Stuttgart im Hotel nach Zimmerlin, also ja. Wo man normalerweise nicht hingeht. Ja.
Ja, und jetzt sind wir ja daran, was ist das Erste, was Kriegsleute Jesu Christi zerstören? Ich bin erstens unvernünftiger als irgendjemand. Und dann kommt die Erklärung an der Stelle hinterher, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten Gottes oder des Allerheiligsten Raumes hätte. Also wo erst und wann erst wird von unserem Gott der Begriff Vernunft als solcher bestätigt? Wenn ich damit in seiner allerheiligsten Gegenwart antreten kann und nicht aufgelöst werde, sondern bestätigt werde. Und von Weisheit können wir auch nicht sprechen, solange die nicht im Herzen Gottes geboren ist. Und von Weisheit, Vernunft und Verstand. Die drei Stücke. Also das gibt es auch jetzt, in dieser Stunde. Und jetzt kommt Weichenstellung, Schnellzug rauscht heran, der entdeckt, oh, falsch, Weiche gestellt, kommt jetzt auf die Sekunde an, die erstnächste, ne? Katastrophe verhindert oder passiert. Ne? So. Wir merken nicht, da kommt ein Gedanke bei uns in Bezug auf das Wort Gottes, ein zweifelnder Gedanke, und denkt, beten wir schön rum und die Katastrophe ist sich gesichert. Nicht wahr? Nein, im ersten Moment, wo ein Gedanke sich gegen ein Wort Gottes oder den Geist Gottes nur tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegung, sind wir da ganz treu gewesen bis jetzt. Nur ganz treu gewesen bis jetzt. Alles andere. Gar nicht verwunderlich, wenn wir so traurig dreinblicken. Ne? So missmutig und überlaunig, wie? Aber ja gelernt, nicht? Vollkommenes Bild eines missmutigen, misslaunischen und mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen, wisst ihr noch? Ja? Ist der Dachs, Dachsfell. Also, hierher zurück. Jetzt freue ich mich jetzt in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Und ergänze in meinem Fleische, vollende in meinem Fleische. Was noch rückständig ist, was noch mangelt, was noch fehlt an Drangsalen des Christus für seinen Leib. Wagt Paulus zu schreiben, nachdem Jesus Christus aufgerufen hat, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Was haben wir gelernt? Erstgeborene, mit dem Erstgeborenen geschieht was? Entschuldigt. Nur die Grundlage gelegt. Bitte. Stimmt's? Bitte die Grundlage gelegt. Ist denn jetzt nach 2000 Jahren nach Golgatha die Welt versöhnt? Antwort, das Gegenteil. So finster wie noch nie. Und so gesetzlos. Stimmt's? Ja, bitte. Mal klar sehen. In welchem Monat findet denn Yom Kippur Versöhnungsfest statt? auch schon im ersten Monat bei Passa. Dann hat das auch etwas zu sagen. Passa ist das Negative. Da wird ein Grundstein in die Baugrube. Der eine Grundstein, der Erstgeborene des lebendigen Gottes, wird in den Tod, in die Baugrube des Totenreiches versenkt. Stimmt's? Seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Das ist vollbracht, als er das ausgerufen hat. Das Werk der Versöhnung beginnt ja erst jetzt, wie wir gerade gelesen haben. Aha. Jetzt stelle ich eine dumme Frage, mit Vorliebe, wie immer. Liebe Geschwister, wird es nach Sonnenuntergang immer heller oder immer dunkler? Bruder Muhl, schaust du uns für so blöd an? Ne? Warum stelle ich die blöde Frage? Weil wir diese Primitive, lehrt euch nicht so eine Natur, also Tatsache, nicht fähig sind, geistlich zu auszuwerten. Oh. Wann muss denn der ans Holz gehängte gewisslich spätestens vom Holz heruntergeholt werden? Ja. Beim Untergang der Sonne. Zwischen den beiden Abenden. Also jetzt hat er eben gerufen, es ist vollbracht, und gab den Geist auf in die Hände des Vaters. Und die Seele ausgeschüttet in den Tod und der Leib ins Grab. Die Sonne ist eben untergegangen. Ihr sollt Passa feiern beim Untergang der Sonne. 5. Mose, weiß nicht was. Ja. Wird es also nach Golgatha im Ablauf der Weltgeschichte jetzt immer heller oder immer dunkler? Merken wir das? Das noch nicht mal geistlich überlegt, das nur mal zeitlich prophetisch jetzt überlegt. Wie lange wird es vom Sonnenuntergang immer dunkler? Bis wann? Ha? Ah, nicht bis der Morgen kommt, ja nicht. Bis Mitternacht. Wie viel? Hat jemand etwas gesagt? Ah, wunderbar. Das war gerade das Richtige. Wie viele Nachtwachen vergehen denn von Sonnenuntergang bis Mitternacht? 2. Und wie lange ist eine göttliche Nachtwache? Hm? 1000 Jahre, genau Psalm 90. Wie lange dauern 2 Nachtwachen, wenn eine 1000 Jahre dauert? Hä? Emil? Wie lange dauern denn 2 Nachtwachen, wenn eine 1000 Jahre dauert? Also, Passa, Golgatha fand vor 2000 Jahren statt. Wann ist also Mitternacht? Im Jahr 2000. Stimmt's ungefähr heute? Ah, bitteschön. Sind wir also verwundert, wie es heute aussieht? Ist die Sache in Ordnung? Wenn es nicht genauso wäre, wie alles läuft heute, dann wird es nicht stimmen. Was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Schlagen wir doch. Ja. Römer 6 auf. Römer 6. Vers 3. Oder wisset ihr nicht, bitte? Wir haben gelernt bei der Betracht der Stiftshütte, Hütte selbst, Stift, Bau, Teile der Hütte, die Kenntnisnahme oder das Wissen da. Hier, Paulus, oder wisset ihr nicht, dass wir so viele, bitte nicht auf Christum Jesum getauft worden sind, sondern so viele wir in Christus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind. Und jetzt sind wir belehrt worden und vielleicht noch der Meinung, das sei die Wassertaufe, nebenbei gesagt. Wer war der Fachmann punkto Tauffragen? Entschuldigt, kommt gerade in den Sinn, unser teurer Willi Schirmacher. Er war ja Baptist, nicht? Und der lebendige, herrliche Bruder namens Vorname Runkel. Adolf Runkel, ja. Remscheid, ne? Baptist und der Familie her, und nein, von der Familie her ganz strenger von der Versammlung.
Ja,
jawohl. Dann aber auch Baptist und als der Willi Schirmacher und besonders der Bruder Runkel meine Ausführungen am Tonband gehört haben, ruft er mir an, du Arthur, also ich bin, du weißt, ich bin Baptist, ja? Aber ich muss auf der ganzen Linie kapitulieren, was ich bis jetzt gemeint habe. Soweit wir mit ihm begraben worden sind, durch die Taufe in den Tod. Wir sind also mit Christus begraben worden. Wer? Unser alter Mensch. Aber erst wann sind wir mit Christus begraben worden? Weiterlesen. Vers 6. Indem wir dieses wissen, schon wieder, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Ja, wie ging denn das? Hing einer von uns schon am Kreuz? Jetzt nehmen wir das auf einmal nicht buchstäblich, ne? Weiter, Vers 8, da wir aber mit Christo gestorben sind, aha, wird man jetzt vielleicht begraben. Wenn man mitgekreuzigt worden ist und mit am Kreuz gestorben ist, kann man dann begraben werden. Ist dann in Ordnung. Aber sonst nicht. Ne? Wer hat schon Lebendige begraben? Ja, das haben nur Gangster gemacht. Ne? Das heißt, unsere Taufe ist nichts Geringeres, der Glieder am Leib des Christus, als mit ihm gekreuzigt geworden zu sein, mit ihm am Kreuz gestorben, mit ihm begraben worden zu sein. Göttliche Realitäten. Und jetzt gilt es, unsere Vernunftschlüsse hier zu zerstören und jeden Gedanken sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam. Herr, ich danke dir, dass mein alter Mensch nicht mehr existiert. Das ist die göttliche Realität. Kennt Gott, ich kenne, wie viel kennen wir denn noch nach dem Fleische? Alle. Gehen wir mal zu. Und uns selber kennen wir auch noch nach dem Fleische, wie? Leider auch.
Und beurteilen uns nach dem Fleisch.
Und beurteilen
und
uns
nach dem Fleisch und was alles kommt.
So, jetzt habe ich wieder eine Zeit lang geschumpfen, nicht?
Nein, du hast wie? Die Wahrheit gesagt.
So. Das sind Voraussetzungen, dass wir an dieser Kolosser 1 Stelle innerlich mitmachen können. Diese Kenntnisnahme, dieses Wissen, wisset ihr nicht? Wissen wir, wissen doch das. Aber Das fassen wir auf als so ein verflüchtigtes Wissen. Ja, das ist geistlich zu verstehen. Geistlich in dem Sinn, vollständig verwässert, dass nichts mehr wert ist. Ne?
Oder denken wir nicht genügend drüber nach?
Ja. Bewegen die Dinge nicht. Unterwürfig, im Gehorsam, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter Christus. Das üben wir nicht. Das sind die guten Werke, die Gott für uns bereitet hat. Dass wir in denen wandeln, im Gehorsam des Christus.
Ich soll Kinder und Engel sein.
Das sind sie, ja. Danke. Und jetzt schlagen wir auf, also wir bleiben jetzt da bei diesem Vers 24 stehen.
Kolosser
1, 24. Und schlagen auf Hebräer 10. Ja, wir lesen gerade mal von Anfang an. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, wo sind denn die Ebenbilder der wirklichen Originaldinge, der göttlichen? Wo sind die Ebenbilder? Die sind in den Himmeln. Das ist Gott näher, Gott geistlicher, am Thron Gottes. Das himmlische Jerusalem bedeutet mehr Wert als das irdische Jerusalem. Und der Tempel im himmlischen Jerusalem und die Hütte Gottes und der Tempel Gottes im himmlischen Jerusalem sind mehr. Die haben direkt, das sind Ebenbilder oder direkt Modelle für die Geistwesen, die das bedienen. Nicht? Das sind die Altäre, geistlicherweise Schlachtopferaltar, Räucheraltar und was da unten alles in Material und Sichtbarkeit vorhanden ist, ist dort für uns in herrlicher Unsichtbarkeit vorhanden. Also, denn da das Gesetz, jetzt darf ich hinzufügen, nur einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die hinzunahenden vollkommen machen. Nimmer mehr. Und erst wann ist Gott befriedigt oder zufrieden? Wenn alles, was er beurteilen soll, ist erst dann von Gott befriedigt, kann von Gott befriedigt beurteilt werden, wenn die Sache in den Augen Gottes vollkommen ist. Geht's weiter? Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Wem sagt es etwas, liebe Geschwister, wenn ich an das okkulte Geschehen erinnere? Zwei reine Vögel, habe ich gestern schon erwähnt, Zedernholz, Karmesin, Isop. Wer erinnert sich da? Da heißt es, wenn das und das dann geschehen ist, da noch der mit dem Blut und alles, die alle in dem Blut, alle zusammen ins Blut getaucht und der vom Aussatz zu reinigen, der damit siebenmal besprengt ist, dann heißt es, und er ist rein. Und der nächste Satz heißt, und dann soll er seine Kleider waschen und sein Haar scheren, der zu Reinigende. Weiter. Und dann heißt zum zweiten Mal, nachdem das geschehen ist, er ist rein. Und dann geht es weiter, der zu Reinige hat noch das und das. Und dann kommt zwei, drei, etwa sieben Mal und er ist rein. Und erst das achte Mal ist er ganz rein. Bitte? Dann würde einmal, müsste er genügen, nicht? Wenn er für rein erklärt ist. Nicht? Nein, das Gesetz immer wieder, noch einmal. Noch einmal, aber hat auch seine wunderbare geistliche Bedeutung für uns. So würden die den Gottesdienst nach dem Gesetz Übenden einmal gereinigt, kein Gewissen mehr von Sünde gehabt hätten. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist die Beurteilung des Heiligen Geistes. Währenddem das Gesetz angeordnet worden ist von Heiligen Geistern. Ist gut, wenn wir da einen Unterschied sehen und den Unterschied überall durch die ganze Schrift beachten. Was ist Frucht des Geistes, des Heiligen, und was sind Aussprüche von Heiligen Geistern, also Geschöpfen?
Also ist denn notwendig auch für uns, dass wir immer wieder an unsere Sünden zurückerinnert werden? Oder dass wir Sünder sind, halte ich mal anders formulieren.
Die Antwort liegt ja an diesen Worten. Na dann, wenn wir uns das gefallen lassen, was machen wir dann? Dann kennen wir uns selbst noch nach dem Fleisch. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und jetzt, deshalb, darum, als er in den Kosmos kommt, wer? Jesus Christus. Na bitte, wenn er in den Kosmos hineinkommt, Jesus Christus zur Erlösung in den Kosmos, in das Weltall, die Himmel und die Erde hereinkommt, wo war er denn vorher?
Außerhalb.
Bitte Kassette wenden. Belehrt worden, ich habe zwei wissenschaftliche Schriften. Unser Weltall, Schöpfung ist nicht unendlich, kann nicht unendlich sein. Hat Gott ihn wieder mal geoffenbart? Nicht? Gott offenbart sich in der Innen, in der Schöpfung. Was längst geschrieben steht, Jesus sammelt seine heiligen Engel, wenn er kommt, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Er hat den Himmel gemessen mit seiner Spanne. Anfang, Ende. Und die Wissenschaft gibt uns einen ungefähren Durchmesser dieses Weltalls an. So und so viele Billionen Lichtjahre natürlich. Ne? Also, jetzt kommt er, als er in den Kosmos hineinkommt, zur Erlösung. Spricht er, der Sohn, Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Zu wem spricht das der Sohn? Als er in seine Schöpfung hineinkommt. Das heißt natürlich, ich darf mal so sagen, zum Verständnis. Steht geschrieben, Gott thront in den Himmel. Und die Himmel sind mein Thron. Und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Als thronender Richter und in Audienz empfangender ist er in der Schöpfung. Aber er wohnt nicht. Hat je ein Herrscher auf dem Throne gewohnt mit seiner Familie? Ganz andere Funktion als Vater in seiner Familie zu Hause. Wo ist Gott zu Hause? Wo wohnt er? Jetzt im Blick auf die Gesamtunendlichkeit Gottes. Er wohnt in einem unendlichen Licht, wo niemand zukommt. Da ist nur er, der Vater und der Sohn, im Heiligen Geiste wohnend vorhanden. Und wer auch noch?
Wir.
Ja. Mit Christo versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und unser Leben ist mit Christo verborgen in dem Gott, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt.
Ja. Aber also jetzt haben wir wieder eine Frage. Gott kann ja niemand sehen, aber er hat die Thron im Kosmos, dann ist er doch sichtbar im Kosmos. Wer thront denn dann auf dem Thron, wenn Gott nicht sichtbar ist?
Ja, auf dem Thron ist er sichtbar. Ne?
Auf dem Thron ist er sichtbar.
Aha. Engel, bitte.
In Sinne. Ich und der Vater sind eins.
Ja.
Wer nicht sieht,
und das gilt für uns. Wir wollen beachten, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Engels Herz gekommen ist. Nein, in keines Menschenherz gekommen ist. Was die Geheimnisse Gottes betrifft, die uns geoffenbart werden, die hat Gott von Grundlegung der Welt an verborgen vor Engeln und Menschen. Also, wir sehen im Buch der Offenbarung, sehen wir den Sohn zur Rechten des Vaters sitzen. Bitte, da erscheint Gott und der Sohn. Also, der Gott, also ganz klare Sache. Ne?
Also andere Strick. Engel sehen Gott.
Ja, jawohl.
Das wurde gehört.
Ja. 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 Bitte nur Offenbarung 4 und so weiter lesen.
Sagt er sich Gott aus?
Auch, ja, ja. Ja. Danke für die Zwischenfrage. Wir lesen weiter. Bitte, Elberfelder haben noch hineingesetzt, dass der Sohn spricht. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Das wären also nur zwei Opfersorten, nicht? Nein. Das Speis ist, steht nicht da. Schlachtopfer und Opfer überhaupt hast du nicht gewollt. Kennt der Sohn das Herz des Vaters und die Gedanken des Vaters? Hast du nicht gewollt. Und jetzt? Einen Leib aber hast du mir bereitet. Ja, was ist das jetzt für ein Leib?
Ja, einmal buchstäblich den Leib, den er getragen hat.
Aha.
Und dann die Glieder am Leibe des Christus.
Einen Leib aber hast du mir bereitet? Was für ein Leib ist hier gemeint?
Die Glieder.
Der Niedrigkeit. Einen Leib aber hast du mir bereitet? Der Sohn wiederholt. Wir kommen auf diese Zwischenbemerkung zurück. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Nicht? Das heißt, das aber, Schlachtopfer und Opfer hast du, Vater, nicht gewollt. Nehmen wir mal das mit freudigem Herzen unserem Gott ab.
Nicht? Ja, Amen, Halleluja.
Nein, jawohl. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Fährt weiter. An Brandopfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Jetzt lesen wir noch einmal. Aber einen Leib hast du mir bereitet. Hat Gott an dem Leib, der bereit war, als Schlachtschaf geopfert zu werden, hat Gott an dem wohlgefallen. Aber einen Leib hast du mir bereitet. Zu welchem Zweck? Da sprach ich, siehe, Ich komme. Wohin? In den Kosmos. Und wo war der Endpunkt, wo der Sohn Gottes im ganzen Weltall zuletzt landete, ankam? Wo? In welchem Sternnebel? Auf dem Jupiter. Wo? Auf dem Körper im Weltall, auf welchem einzig das wirkliche Bild Gottes vorhanden ist. Auf unserer Erde. Und auf unserer Erde hat er nicht die edelste Nation ausgesucht, um mit ihr Fleisch, ein Fleisch zu werden, sondern Juda, Jerusalem, deren Sünden mehr als doppelt so viel sind wie Sodom und Gomorra. Warum? Ja, wenn er sich schon zur Sünde der ganzen Welt bereit war, machen zu lassen, dann kann er ja nur wo antreten, ja? Jetzt, wo geistlicherweise, unheimlicher, realerweise gilt, außerhalb des Lagers, wo die Sünde der ganzen Welt konzentriert, deponiert ist. Ja? Da muss er antreten, tatsächlich. Da sprach ich, siehe, ich komme, nämlich in der Rolle des Buches, des Gesetzes, steht von mir geschrieben, um dein Wohlgefallen, o Gott, zu tun. Aha. Was heißt das? Als Gott den heiligen Engeln diese unbarmherzigen Satzungen und Verfügungen des Gesetzes genehmigte und zum Beschluss erhoben hat und in sein Wort hat aufnehmen lassen, da waren die heiligen Engel natürlich hoch entzückt. Und nur einer hat Gott verstanden. Vater, du hast nicht die unzähligen Tieropfer gemeint, bei allem dem, was du genehmigt hast, sondern wen hast du gemeint? Du hast mich gemeint. Als du genehmigt hast, an jenem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl, da hast du an wen gedacht? Wen gemeint? Bitte schön. Sollt ihr, wer ihr, nach dem Gesetz, hohen Priester, ne? Ein Lamm schlachten, stimmt, waren es hohen Priester, die ihn ans Kreuz befördert haben. Ein Lamm ohne Fehl. Konnte der Vater das genehmigen, den Antrag? Aber erst in dieser Form. Haben wir gemerkt, wie es bei der Formulierung der Buchstaben und Worte dem Heiligen Geist ganz genau noch bis ein Pünktchen drauf ankommt. Damit dann Gott in seiner Gottesweise sich genau an die von ihm genehmigten Buchstaben halten kann, sich selber damit samt uns identifizieren kann. Und so, wie wir es gelernt haben, diese Stunden, jeden unbarmherzigsten Fluch des Gesetzes ohne einen Buchstaben zu ändern, in die Grundlage der Versöhnung des Alls verwandeln kann. Da bestätigt er gleichzeitig das Gesetz und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Gesetz nichts mehr anzumelden hat. Aus ist. Abgebrochen ist. Siehe, ich komme. Der Sohn hat erkannt, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Um deinen Willen, o Gott, zu tun. Ja. Also Tieropfer und alle von Opfer hat Gott nicht gewollt, noch hat er Wohlgefallen daran gefunden. Und drittens haben wir in Psalm 40, Vers 6, schlagen wir schnell auf, die Stelle. Psalm 40, Vers 6. Da steht, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Und jetzt, Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Hast du, Gott, nicht gefordert. Ja, wer denn? Und wer hat Wohlgefallen daran, Lust daran? Ah, ja. Die anordnenden Engel. So. Ja, was heißt es hier? Ohren hast du mir bereitet. Oder gegraben, heißt es im Hebräischen. So dass ich hören und verstehen konnte, Vater, wie du es meinst, während du diese unbarmherzigen Anträge heiliger Engel genehmigst. Da hat mein Ohr gehört und verstanden, ich bin das Lamm. Ich bin der Ziegenbock. Ich bin der Stier. Ich bin. Bitte, was haben wir gelesen? In der Rolle des Buches, sagt Jesus, steht von wem geschrieben? Von mir. In Bezug auf alle Opferforderungen steht von mir geschrieben. Also in dem ein für alle Mal dargebrachten Gottesopfer in der Person Jesu Christi auf Golgatha sind alle von Gott geopferten, genehmigten Tieropfer, die die heiligen Engel beantragt haben, sind erfüllt worden, vollendeterweise erfüllt worden in dem einen Opfer des Sohnes Gottes. Und an dem hat er wohlgefallen. Nehmen wir gerade noch den Vers 7 und 8. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Was hat also der Hebräerbriefschreiber getan? Diese Stelle zitiert. Vers 8. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und jetzt 8. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das sagt David vorerst. Aber es ist der Geist des Christi, des Christus. Ja, was gilt es? Jetzt musst du dich wieder melden, Emil. Sagt David, im Geiste Christi, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Und Gott hat kein Wohlgefallen daran, da stimmt doch etwas nicht. Darf ich eine kleine Betonung anbringen? Der Franzose sagt ja, der Ton macht die Musik. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens, ja nicht das vom Sinai. Oh. Bitte?
Römer 7, Vers 22. Nun diene ich, nach dem inwendigen Menschen,
dem Gesetz Gottes. Dem Gesetz Gottes, ja, nicht dem von Sinai.
Aber nach dem.
Ja, bitte. Ja, ja.
Aber nach dem äußeren Menschen.
Alten Menschen.
Dem Gesetz der Sünde.
Ja, ja.
Und das wollen wir egal haben.
Wie viel Mal hat denn Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und Hohepriestern gesagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich aber sage. Jesus distanziert sich ständig von diesem Gesetz, nicht? Obwohl er sich unter das Gesetz gestellt hat.
Und jetzt können wir aber denken,
weil dieses Gesetz vom Sinai nicht in seinem Herzen ist. Das ist euer Gesetz, das Gott um eurer unglaubenden Heilstreichigkeit und Widerspenstigkeit willen auf euch hat legen lassen und sich von euch, euren Vätern, abgewandt hat in der Wüste und sie dahin gegeben hat, den Herr der Himmel links und rechts zu dienen. Den Dämonen und den heiligen Engeln zu dienen. So. Den Dämonen haben sie reichlich gedient und den heiligen Engeln durch das Gesetz.
Und jetzt verstehen wir Paulus, wenn er sagt, mein Evangelium.
Aha, ah ja. Aha. Dankeschön. Weiter. Hebräer 10. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Opfer und Brandopfer, für die Sünde hast du nicht gewollt. Oh, du habe ich eben gesagt. Ich meine jetzt mir. Habe ich eben erst jetzt gemerkt. Im Moment. Opfer für die Sünde hast du, Vater, nicht gewollt. Und wir finden ja, selbstverständlich ist das vor Gott in Ordnung und gerecht und wohlgefällig, dass gegenüber der Sünde ein Opfer verlangt wird. Was steht hier? Wie viel Opfer hat Gott überhaupt gewollt und gefordert? Überhaupt kein Opfer. Und dass er in Christo sich Golgatha leisten musste und sich darunter stellen musste, hat er der Weisheit und dem Verstand dieser heiligen Engel zu verdanken. Er kommt dort her, bitte. Wollten die Opfer, nicht? Wenn ihr Gesetz nicht beachtet wird. Und wenn eine einzige Satzung das ganze Gesetz gehalten wird und nur in einem Punkt strauchle ich, 99 Gebote halte ich, im tausendsten übertrete ich nicht, sondern strauche ich im Moment. Dann bin ich das Ganze schuldig. Das ist das Gesetz vom Sinai. Wer will da antreten? Wer will da antreten? Doch, einer ist angetreten. Wie geschrieben steht, da haben die heiligen Engel in ihrer Weisheit sich selbst wieder festgelegt. Der Mensch, der alle diese Dinge tut, hat darin das Leben garantiert. Können wir einen Menschen? Der heißt Jesus Christus. Bitte, wie heißt dieses Wort? Alle die Menschen, die das tun werden, alles. Nein, wie heißt denn? Einzahl. Der Mensch, der das alles tut, hat darin das Leben erworben oder gesichert. Wie heißt der eine Mensch, der nach dem Gesetz tadellos erfunden worden ist? Was hat denn Pilatus in seiner Seelennot, der auf seinem Richterstuhl gesagt? Nicht seht, welcher ein Mensch, sondern seht der Mensch, so ho Anthropos, der Mensch. Und das Gesetz sagt, der Mensch, der alle diese Dinge tut, hat darin das Leben gesichert. Also diesen Menschen, Jesus Christus, hat das Gesetz vom Sinai auch noch schon ja gesagt. Also an dem haben wir gesetzgebende Behörde nicht gefunden. So. Da hat also nicht nur der Satan an ihm links nicht gefunden, sondern auch die heiligen Engel haben an ihm auch nichts gefunden. Der Mensch. So lesen wir die Schrift. Dürfen wir die Einzahl nehmen, wenn die Einzahl vorhanden ist? Ne? Nicht den Samen Abrahams ist die Verheißung gegeben, den vielen, sondern nur in deinen Samen Einzahl. Und dieser Same ist Christus. Und erst wer in Christo sein wird, gehört zu diesem Samen Abrahams.
Arthur, darf ich mal fragen, haben Sie die Engel doch auch gut gemeint mit dem Volk Israel?
Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Nach Meinung der Engel war das Gesetz zum Leben gegeben. Eben dann war der Irrtum umso größer, nicht? Der Meinung, dieses halsstarrige, widerspenstige, ungläubige Volk, das der Höchste zu sich gezogen hat, aus lauter Barmherzigkeit, von allen Göttern befreit, ja, bitte Göttern, die Götter sind, ne, befreit, gesagt, der Engelfürst, den Gott über Israel gesetzt hat, heißt Michael, das wissen wir. Und Gott sagt zu Michael, Michael, ab heute übernehme ich persönlich die Führung des Völkleins, das ich dir unterstellt habe. Und Michael war der Einzige, der ins Glied getreten ist, stehe zur Verfügung. Alle anderen haben opponiert, nicht mitgemacht. Also das heißt, die haben ihr Gottsein, von Gott zu Göttern erhoben sein, als solche maximal ausgenutzt, haben die Weltreligionen geschaffen und die entsprechenden Tempel und Heiligtümer der Religionen, der Nationen, das sind Werke von Göttern, die es dem wahrhaftigen Gott nachgemacht haben. Und deshalb haben die solche Vehemenz während Jahrtausenden. Alle diese Weltreligionen bilden einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Bitte. Müssen wir dann noch groß meckern deshalb? Und Angst haben, dass die das Christentum zerstören können. Ja, das Christentum muss sich schämen gegenüber den Weltreligionen wie Mohammedaner und anderen, die nach Jahrtausenden vehementer und treuer und opferbereitschafter dastehen als die Christenheit. Ne? So.
Römer 7, Vers 12, 13. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. Gereicht nun das Gute mir zum Tode, das sei Werle, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir zum Tode bewirkte, auf dass die Sünde übersündigt würde und so weiter.
Jawohl. Also es war gut gemeint. Einfach für Gott. Bitte, da haben wir bereiten noch mehr Herzeleid dem Gott, dem Höchsten, als die Feldherren David, den David. Ja, jetzt kommt es weiter. Ich habe schon auf die Uhr geguckt. Noch 2-3 Minuten genügen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ja. Deshalb einen Leib bereitet, denn das Gesetz sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ja. Na, wenn Gott nun dafür sorgen will, dass Vergebung möglich wird, dann muss ein Blut fließen eines Lammes ohne Fehler, durch die Hände der hohen Priester getötet. Und jetzt? Ende Vers 9. Er nimmt das Erste weg. Was ist das Erste? Der erste Bund von Sinai. Klare Sprache des Hebräerbriefes. Er nimmt das Erste weg, auf das er das Zweite aufrichte. Aber bitte, nur auf welchem Weg kann er das Erste wegnehmen? Ne? Und ein Zweites dann aufrichten. Nur um den Preis des Erstgeborenen und seines Jüngsten. Ne? Sonst wäre Gott selber ein Übertreter. Ne? Seiner eigenen Weisungen oder Gerechtigkeitsordnungen. Oder die er genehmigt hat. Durch welchen Willen, also Jesus sagt zum Vater, um deinen Willen zu tun, durch welchen Willen wir geheiligt sind. Was haben wir gehört? Sind wir geheiligt? Und wo wir von Heiligung reden, haben die lieben Elberfelder Brüder die Wahrheit nur wieder in der Fußnote vermerkt. Ja, nach der Heiligung. Nein, dem schon geheiligt sein, festhalten. Ja, nicht davon springen lassen, was uns geschenkt ist. Wer heiligt uns? Bitte, soll sich ja niemand selber heiligen, wisst ihr, was das heißt? Der salbt sich selber zum Prophet oder zum König oder zum Messias. Wäre schrecklich, ne? Christus ist uns gemacht, erstens zur Weisheit, zweitens Zur Gerechtigkeit. Drittens, zum Geheiligtsein. Und drittens, zur Erlösung. Was müssen wir zu unserer Erlösung beitragen? Von unserer Weisheit beifügen? Nicht? Und von unserer Gerechtigkeit? Bitte. Gar nichts? Was haben wir jetzt gelesen? Durch welchen Willen wir geheiligt sind? Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, Niedrigkeitsleibes. Aber dort war ja die Summe aller Glieder am Leibe des Christus, auserwählt vor Grundlegung der Welt, alle mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Also, Konsequenz. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden gebracht, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Der Gott des Friedens aber heiligt euch durch und durch. Er selbst, bitte, kein Engel und niemand. Der Gott des Friedens aber selbst heilige euch durch und durch. Und jetzt kommt das Letzte mit einem Satz. Da wir nun nach dem alten Menschen noch Fleisch bestand, schon Glieder am Leibe des Christus Herrlichkeitsleibe sind, noch in Niedrigkeit, ist jedes Leiden an unserem Fleisch schon ein Leiden des Christus. Nichts zu machen, nur zu glauben. Und dann kann auch bei uns gelten, jetzt freue ich mich in den Leiden an meinem Fleisch. Aha. Und das war der Trost des Bruders, der verzweifelt war nach Jahrzehnten. Steht doch geschrieben, Bruder Mohl, fürwahr, er trug unsere Sünden, nahm auf sich unsere Schmerzen. Darf ich das glauben, Bruder Mohl? Oder nicht? Nach einer wunderbaren Versammlung. Und jetzt eine Antwort geben, aber bitte keine fromme, billige. Habe ich nicht verstanden, was ich dann sagen durfte. Wie aber, lieber Bruder, wenn du ein Stück von dem Er am Kreuz wärst, hab noch nicht gewusst, was ich sage. Dann war es ganz still. Dann hat er verstanden. Ja, dann kann ich mich erfreuen. Dankeschön. Amen. Weiteres Band leer.